Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute mit einem Judicum-Spezial. Normalerweise laden wir ja Episoden rum, die sich rund um materielles Recht drehen. Wir besprechen ja ganz gerne mal Klassikerurteile und sonstige Fälle, die wir uns so ein bisschen aus der Nase ziehen, sage ich mal. Heute haben wir einen Gast bei uns, nämlich Herrn Dr. Schnur, der auch den Instagram-Account Assessor Klausurenkurs betreut. Das werden die meisten vielleicht von Instagram schon kennen. Wir haben Dr. Schnur per Telefon gleich eingeschaltet erst, jetzt ist er noch nicht dabei und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, wie man eine gute Klausur schreibt, was für Klausurtaktiken es so gibt und ja.
Einige Tipps und Tricks gibt es auch noch.
Einige Tipps und Tricks auch noch, genau. Und ich würde mal sagen, wir schalten mal kurz ins Intro und danach geht's los.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Da sind wir wieder und wir haben jetzt Herrn Dr. Schnur bei uns am Apparat. Hallo Herr Schnur, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier am Dienstagabend trotz schönes Wetters mit uns zu telefonieren.
Sehr gerne.
Ich habe auch Noah neben mir sitzen.
Ja,
kannst du auch mal hallo sagen. Herr Dr. Schnur, wir können ja direkt am Anfang mal ein bisschen Werbung für Sie machen, eigentlich, quasi in eigener Sache. Ich würde mir gerne die Zeit nehmen, Ihre Plattform kurz vorzustellen. Da haben wir einmal Assessor Klausurenkurs auf Instagram. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden den Account auch schon kennen von diversen Stories und wir werden ihn dann natürlich auch in der Beschreibung verlinken. Ich glaube, der ist ganz interessant, auch für unsere Zuhörer, weil dort viel materielles Wissen auch übertragen wird und auch viel Klausurwissen. Und auf der anderen Seite haben sie dann auch noch ihre Website und ihren Klausurenkurs, sage ich mal, der mehr die Leute anspricht, die kurz vor dem zweiten Examen sind. Ich weiß nicht, ob Sie dazu gleich mal was sagen wollen.
Könnte ich gerne machen, natürlich, klar. Ja, ja, also wie gesagt, Sie haben es im Einleiten richtig gesagt, also den Account mache ich vom Grunde her einfach, um ein bisschen, sagen wir mal, juristischen Content für examensrelevante Themen und zwar auch wirklich ausgerichtet auf beide Examen. Vieles wiederholt sich ja auch inhaltlich und mit auch kombiniert, also Entscheidungen, aktuelle, die examensrelevant sein können, plus Lehrvideos, die ich ungefähr einmal die Woche reinstelle, mit so klassischen Problemen, die man im Examen beherrschen muss. Und dann, wie gesagt, als bin ich ja auch als Richter tätig sozusagen und bin auch schon seit Jahren Repetitor und unter anderem in diesem Bereich mache ich eben auch indirekt quasi über Instagram auch noch einen eigenen Assessor-Klausurenkurs quasi, der auch zurzeit wieder angelaufen ist für Referendare. Genau. Das heißt also, meine Ausbildungstätigkeit, ich bin auch AG-Leiter am Gericht, ist derzeit ganz klar ausgerichtet aufs rote Examen. Aber jetzt so bei meinem Account gehe ich also, denke ich schon, mache ich auch bewusst auf beide Examen.
Ja, also Sie haben, denke ich mal, einen sehr vollen Terminkalender. Also wir wollen ja heute in unserem Podcast ein bisschen über Klausuren reden, über Klausurtechnik, über die Herangehensweise generell. Und das, wie wir vorhin schon kurz besprochen hatten, liegt ja auch im Interesse von Leuten, die jetzt das erste Staatsexamen machen oder auch das zweite. Und wir wollten einfach mal fragen, wo liegen denn ungefähr so die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Examina?
Also die wesentlichen Unterschiede liegen darin, dass das erste Examen muss man schon so deutlich formulieren. Hintergrund ist vielleicht nochmal zur Klarstellung, dass ich auch ziemlich lange Prüfer war, bevor ich mich entscheiden musste, aufgrund der Situation, dass ich auch Repetitor bin. Das gab dann eine interne Richtlinie, längere Geschichte, warum es die gibt. Aber jedenfalls musste ich mich entscheiden, habe mich dann dazu entschlossen, weiter Repetitor neben meiner richtigen Tätigkeit zu machen. Und dadurch ist es so, dass eben in diesem Erfahrungswert sowohl mündlich wie auch durch die Korrekturen in der Klausur einfach ganz klar ist, dass das erste Examen doch mehr, ich sage, das ist gar nicht despektierlich gemeint, Wissensabfrage ist. Das heißt also, da werden Sachverhalte gestellt und da wird Wissen abgefragt. Und sagen wir mal so, da wird also starke Transferleistung verlangt von abstraktem Wissen auf vielleicht auch zum Teil neue Sachverhalte, die aber dieselben rechtlichen Probleme beinhalten. So, das zweite Examen ist insoweit anders gestaltet, als dass sie allein schon den Sachverhalt sich erst erarbeiten müssen. Es ist immer mehrfacher Parteivortrag, also verschiedenseitiger Parteivortrag. Da müssen sie sich rausarbeiten, was ist überhaupt streitig, was ist unstreitig und müssen überlegen, aufgrund ihrer rechtlichen Lösung, worauf kommt es für mich an? Muss ich möglicherweise irgendwo Beweis erheben? In der Anwaltsklausur muss ich irgendwo später Beweis anbieten? Ne? Also das heißt, Da ist, ist der Ansatz vielschichtiger. Das heißt schon, ich meine auch, das muss ich ganz klar sagen, das zweite Examen doch, auch wenn wir das die ersten Examen nicht hören wollen, noch ein Ticken anspruchsvoller ist, weil einfach insgesamt zusätzlich zu den materiellen und prozessualen so viel noch dazukommt, die Formalia aufbauten von Tenorierungen, von Tatbeständen. Das wird Ihnen dann später auch alles begegnen und Sie werden, glaube ich, auch dran denken, was ich mal vielleicht erzählt habe. Also es ist eine Menge und deswegen sage ich mal so, die Herangehensweise ist einfach eine andere. Aber das erste Examen natürlich, muss man auch sagen, ist natürlich auch insoweit schwer, weil wenn Sie die Klausuren, wenn Sie die Problempunkte nicht finden in den Klausuren, dann ist es einfach so, dass es schwer wird, zumindest eine einigermaßen brauchbare Note zu schreiben. Im zweiten Examen wird nicht so viel Wissen abgefragt. Es wird bewusst vom Prüfungsamt werden Klausuren gestellt, die tatsächlich darauf ausgerichtet sind, mit wirklich unbekannten Sachverhalten arbeiten zu müssen. Ja, das ist nicht nur so, es werden doch auch Rücktritte geprüft, Gewährleistungsfälle geprüft, ganz klar. Aber es wird auch doch ganz bewusst, das merkt man immer wieder, völlig teilweise abstruse Gesetze im Ölrecht, Baumsatzungen, im Zielrecht, irgendwelche abgelegenen sozusagen Ansprüche, die Sie eigentlich nur durch Blättern finden. Das gibt's alles, ne? Also deswegen sage ich mal, der Ansatz ist halt doch ein ganz anderer.
Ja, Sie haben mir da gerade eben schon fast schon ein bisschen Angst gemacht, wenn ich daran denke, was wir schon alles fürs erste Examen lernen müssen quasi. Aber dann würden Sie fast schon sagen, dass es im zweiten Examen tatsächlich ein bisschen weniger auswendig lernen ist, wenn man das so sagen kann. Gerade in Bezug auf, ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber Meinungsstände, Meinungsstreitigkeiten, ich weiß nicht, inwiefern die im zweiten Examen noch groß abgefragt werden oder ob da jetzt einfach das, was der BGH quasi mal gesagt hat, als das, was in der Bibel steht, quasi gelesen wird. Ich weiß jetzt nicht, was Sie dazu sagen können, also insbesondere Meinungsstreitigkeiten würde mich jetzt gerade mal interessieren, wie man...
Ja, also erstmal vorweg kann ich Ihnen die Angst so ein bisschen nehmen, weil Sie müssen eins sehen, so wie Juristen immer arbeiten, denken Sie dran, auch wenn ich ein bisschen aushole dazu, Sie haben die kleinen Scheine geschrieben, die Zwischenprüfung etc. Man wächst mit seinen Aufgaben, das ist das eine. So, und mit dem Fundus, den Sie haben durch das erste Examen, ja, und da geht es auch gar nicht darum, ob Sie wirklich richtig gut waren, ein hohes Prädikat oder irgendwo in der Mitte oder auch gerade so bestanden haben. Wenn man das Examen, das erste besteht, hat man die Fähigkeiten, um auch im zweiten Examen zu bestehen. Gar keine Frage und auch möglicherweise gut zu bestehen, zumal das wurde anders konzipiert. Es gibt viele Leute, die kommen da sogar besser mit klar. Und das heißt also, man muss eigentlich sein Wissen nur noch vertiefen oder ergänzen. Denn die Basis ist immer noch das materielle Recht und das hat man im ersten Examen gelernt. Das, so sehe ich das. Ja. Und was die Meinungsstreitigkeit angeht, haben Sie recht, dass man eigentlich natürlich im zweiten Examen geht es ja aus Sicht der praktischen Prüfung auch darum, wird das, was man macht, im Zweifel vor Gericht Bestand haben. Und da können Sie mit Professorenmeinung so gut dogmatisch argumentieren, wie Sie wollen, wenn der BGH das anders sieht. Das ist, klingt jetzt sehr blöd, aber es ist tatsächlich so, wenn der BGH es anders sieht, dann werden Sie im Zweifel aufgehoben. Das geht mir als Richter ganz genauso. Wenn ich in der ersten Instanz, ich bin ja Richter am Landgericht, und wenn ich da Entscheidungen treffe, da sagen und mache das immer, führe eine Sache und streite schon einen in meinen Termin. Ich hatte heute auch übrigens Sitzungstag und dann sage ich den Anwälten, das ist meine Rechtsmeinung dazu zum Beispiel. Und dann habe ich schon öfters mal den Satz gehört, ach, seien Sie doch mal mutig, sagen Sie doch mal, sind Sie doch mal anders als das OLG der BGH. Und dann, das ist das Problem einfach, man weiß einfach, selbst wenn die Argumentation durchaus anders vertretbar ist, und das ist ja im ersten Examen wichtig, aber im zweiten Examen ist es halt auch die praktische Verwertbarkeit wichtig. Und deswegen sind die Streitstände auch nicht mehr so relevant wie im ersten. Also ich sage ganz offen, wie ich gelernt habe, ich habe damals die Karteikarten vom ersten genommen, habe die noch ein bisschen ergänzt mit so klassischen zweiten Examensproblemen, die man im ersten noch nicht so brauchte. Und habe dann primär die BGH-Meinung gelernt. Also ich habe die Streitstände insoweit nicht weggelassen, sondern ich habe die schon gelernt auch nochmal, aber halt primär immer nur das, dass ich weiß, was der BGH sagt oder die Rechtsprechung sagt, weil das halt für die praktische Wertbarkeit eben besser ist und damit auch die Benotung.
Oftmals ist es ja auch so, wenn man die BGH-Meinung kennt, dann kann man sich quasi die Literaturmeinung fast schon, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, selbst erörtern, weil es ja oftmals das Gegenteil ist. Also wie heißt es, zwei Juristen, drei Meinungen? Also so habe ich, so hab ich das jetzt in der Examensvorbereitung mittlerweile auch schon mitbekommen, dass wenn ich Meinungsstreitigkeiten lerne, es oftmals schon ausreicht, einen Stand zu kennen, um sich schon zu überlegen, was sagen die anderen Meinungen dazu.
Ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, dass man sagt, okay, ich lerne mal die BGH-Meinung, sag ich mal, die ist die Priorität und die anderen sind natürlich auch wichtig, aber dass man dann sozusagen sich zumindest, wenn es dann hart auf hart kommt, an die eine Meinung erinnert, ist eigentlich, glaube ich, auch ein guter
Tipp. Vielleicht so als kleiner Annex dazu, das soll auch bitte nicht falsch rüberkommen, auch für die Leute, die das Examen schreiben, diese Streitstände, das ist alles eine Schulung des juristischen Verständnisses. Also ich kann Ihnen eins sagen, auch als Richter in der heutigen Zeit, Sie glauben gar nicht, wie oft ich Fälle habe, wo ich wie ein Verrückter in Jurispec online suche und diesen Fall, diese Konstellation gibt es nicht und es gibt auch nichts Vergleichbares, wo ich mir was ableiten kann. Da muss ich wirklich mit eigens juristisch angelernten Methodik rangehen und selber argumentieren. Und das ist der Punkt. Sie lernen durch die Streitstunde natürlich auch Wissen, aber Sie lernen auch damit, technisch umzugehen. Ne? Weil die Literatur hat einen Ansatz mit Begründung, der BGH hat einen Ansatz, kennt man ja, klassisch Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck. Damit habe ich übrigens auch in beiden Examen hier Klausuren positiv gerettet. Ja, da wusste ich nicht genau, was ich machen soll und habe ich angefangen, genau so bei den Basics zu argumentieren. Und das war genau das, was die da hören wollten. Das war reiner Zufall vielleicht, aber deswegen sage ich immer, auch in der Praxis ist es so. Es ist oft so, dass man wirklich eigenständig denken und subsumieren muss und nicht einfach sagen, das war doch die BGH-Entscheidung oder das ist doch die Streit, der Meinungsstreit. Das ist der Punkt. Also deswegen, da möchte ich mal klarstellen, nochmal auch für die, die das erste Examen machen, auch die im zweiten jetzt davor sind. Es ist auch eigenständiges Denken wichtig und das wird geschult und gelernt, auch durch diese Darstellung der Streitstände. Das ist meine klare Meinung.
Ich muss aber auch sagen, es macht mir tatsächlich ein bisschen Spaß auch, wenn ich jetzt quasi Meinungsstreit führe und ich bin auch einer Meinung quasi und ich habe die Gegenmeinung dann gelernt, dann so ein bisschen argumentieren zu können. Also das quasi, dass man mit dem Wortlaut, wie Sie schon gesagt haben, mit der Systematik dann ein bisschen arbeiten kann. Aber apropos Streitstände, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zu der Frage, wie bereite ich mich eigentlich am besten auf eine Klausur vor? Kann man das so pauschal beantworten?
Pauschal ja und nein. Also es ist einfach so, erstmal muss man natürlich immer sagen, und das kann ich als Richter genauso sagen, wie auch als Repetitor oder auch als AG-Leiter oder wie auch immer jeder, ich war auch mal 5 Jahre, wo ich promoviert habe, in der Frankfurter Universität und als wissenschaftlicher Mitarbeiter im strafrechtlichen Lehrstuhl. Und da, deswegen, also wenn man das unter den gesamten Prämissen betrachtet, die ich quasi in meinem Fokus schon hatte und habe, kann ich sagen, dass der Kernpunkt oder wie soll ich sagen, das Wichtigste der Herangehensweise ist hier, dass Sie die Ansätze finden müssen, die vom Prinzip her für Sie sozusagen erheblich sind. Das heißt also, Sie müssen auf jeden Fall überlegen, wie gehe ich am besten ran an die Klausuren. Das ist eine sehr menschliche Sache. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, ich lerne nur abstrakt als Beispiel, ja, und brauche wenig Klausuren, weil ich einfach sehr schnell transferieren kann. Es gibt Leute, die ich kenne, die unheimlich viele Klausuren schreiben und anhand der Klausuren fast schon mehr lernen als mit dem abstrakten Wissen. Und es gibt so eine Mischung, wie ich es war, der immer auch gerne abstrakt gelernt hat, aber mindestens eine Klausur die Woche geschrieben hat. Also das heißt für mich, die Herangehensweise ist die, Sie müssen schon adäquat für eine Klausur vorbereitet sein. Ja? Das heißt also, die Technik, ne, also im ersten Examen der Gutachtenstil, im zweiten Examen beispielsweise der Urteilsstil, das sind Grundlagendinge, die quasi auch im Examen vorausgesetzt werden. Und wenn man dann eben sich auf eine Klausur, aufs Examen vorbereitet, sind das Grundlagengeschichten, die auf jeden Fall sitzen müssen, muss man so sagen. Wie man das einübt und wie oft insbesondere, ne, da gibt es ja so Regeln, die man so hört. Manche sagen, man muss 100 Klausuren schreiben oder 50. Also das ist, finde ich, typbedingt. Also ne, es gibt Leute, die brauchen das, es gibt Leute, die brauchen das weniger. Und ich kenne sogar Arbeitskollegen als bei mir am Gericht. Da gibt es welche, die haben ganz viele Klausuren geschrieben. Ich habe einen Kollegen, der sitzt neben mir, der hat in seinem Leben in beiden Klausuren vielleicht 5 oder 10 Klausuren vorher geschrieben und hat trotzdem 2 Prädikatsexamen. Also das ist eine Frage, wie man lernt und übt. Ne? Aber streng genommen ist sozusagen eine konkrete Vorbereitung technisch wichtig. Und natürlich dann, das ist auch ganz wichtig, schnell auf die notwendige Zeiteinteilung zu kommen. Also das ist in beiden Examen unheimlich problematisch für die Leute. Habe ich selber auch erlebt. Ich bin in beiden Examen nie so fertig geworden, wie ich wollte. Und es ist die Kunst, die Masse an Problemen, ich betone in beiden Examen, wirklich so hinzubekommen, dass man trotzdem adäquat fertig wird. Und das ist eine ganz wichtiger Punkt, der zu beachten ist. Ja.
Muss man auch aufpassen, dass man bei unproblematischen Sachen den Feststellungsstil verwendet? Oder würden Sie sagen, man muss den Gutachtenstil immer runterprüfen? Oder sollte man bei Sachen, die jetzt sehr, also einfach basic sind und eben nicht relevant, dass man die im Feststellungsstil und eben nicht im Urteilsstil anspricht?
Also vorweg, auch das hängt immer von Ihrem Korrektor ab. Ne? Also ich selber an der Korrektur oder auch mein damaliger Chef in der Frankfurter Uni, da bekanntermaßen korrigieren ja die Assistenten auch mal vor. Also der war da nicht so streng, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, ich kannte Kollegen auch, die erzählt haben, dass also es Professoren gibt zum Beispiel, unheimlich darauf achten, dass wirklich der Gutachtenstil in Perfektion eingehalten werden muss, durchweg. Mein Tipp ist es einfach, um sich am wenigsten angreifbar zu machen, dass man so lange versucht, auch die unproblematischen Sachen zumindest sauber zu subsumieren, auch im Gutachtenstil, bis einem die Zeit langsam ausgeht und dann nach hinten raus in Anführungszeichen unsauberer zu werden. Also das habe ich auch oft erlebt als Erst- oder Zweitkorrektor, weil die Korrektoren dann im Endeffekt etwas nachgiebiger sind, weil sie ja sehen, dass derjenige es kann und das aus Zeitnot, also man kann das ja so richtig rauslesen aus der Klausur. Nur wenn sie von Anfang an das machen, dann machen sie sich meines Erachtens angreifbar, würde ich nicht so anraten, ganz klar. Ja.
Ja, das ist auch eins meiner Probleme, sage ich mal, dass ich ganz gerne ziemlich schnell in den Urteilsstil komme, bereits am Anfang der Klausur, vor allem wenn, sage ich mal, unproblematische, jetzt im Strafrecht unproblematische Delikte irgendwie geprüft werden müssen.
Wirkliche Sache, ne?
Genau, sowas, da kräuselt in mir alles, wenn ich da irgendwie sauber noch quasi einen Gutachtenstil einhalten muss, aber wie Sie schon sagen, es ist vor allem auf der ersten Seite sehr wichtig und ich habe da auch mal einen ganz lustigen Tipp gehört, ich weiß nicht, inwiefern Sie das bestätigen können, aber wenn man in den ersten paar Seiten noch darauf achtet, dass seine Schrift, also dass die eigene Schrift noch möglichst schön ist, dass der Korrektor da so ein bisschen, sage ich mal, netter eingestellt ist direkt am Anfang der Klausur, würden Sie da sagen, das stimmt soweit oder ist es eher so ein Mythos?
Nee, also ich würde mal sagen, ein Korrektor ist ein Mensch, ja, doch. Und jeder Mensch ist beeinflussbar. Und wenn Sie eine Klausur haben, die leichter, angenehmer zu korrigieren ist, ist doch klar, unterbewusst, dass ein Korrektor beeinflusst ist. Mein Problem war auch übrigens immer, ich habe eine sehr hässliche Schrift. Die Leute, die beim Klausurkurs wissen das in den Korrekturen, weil ich auch sehr gerne und sehr viel an den Rand schreibe. Aber ich habe immer versucht, großen Schwung voll zu schreiben, damit man es lesen kann. Aber wenn ich jetzt selber auch korrigiere und auch korrigiert habe, kann ich sagen, dass natürlich die Klausuren, die auf einem unlinierten Papier als Beispiel oder mit ganz dünnen Linien markierten Papieren, das sauber geschrieben sind, die hat man lieber korrigiert als die, die am besten doch liniert kariert abgegeben werden und mit einer schrecklichen Schrift. Also das hat schon Einfluss, aber nicht bewusst. Also ich würde behaupten, dass es selten Fälle gibt es auch, wo der Korrektor sagt, das ist so eine schlimme Form, das ist nicht dem Examen würdig, dafür gibt es Punktabzüge. Mag sein, aber ich kann sagen, bewusst habe ich noch keinen Fall selber erlebt und auch also weder gelesen noch selber das so vorgenommen. Aber ich glaube, unterbewusst spielt sich dadurch einiges ab und man muss natürlich versuchen, sich so wenig angreifbar wie möglich zu machen. Dazu gehört das auch. Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist ein ganz guter Tipp, glaube ich, um das zu kaschieren oder mal erstmal den Korrektor nicht gleich zu verärgern. Aber ich sage nochmal, es spielt alles mental eine Rolle und ich glaube schon, dass auch man versuchen sollte, die Form so lang wie möglich zu wahren. Ja.
Der erste Eindruck zählt vermutlich da auch.
Genau. Stark. Ja, das ist mir auch im Studium immer mehr aufgefallen, dass ich am Anfang immer mehr da Probleme damit hatte, zu realisieren, dass ich ja eigentlich gerade eine Klausur schreibe, die dann ein Mensch im Endeffekt liest. Also, dass ich die Klausur nicht für mich schreibe, für mein Gehirn quasi und nicht das voraussetzen darf, was ich dabei denke, sondern dass ich das wirklich für jemanden schreibe, der sich das im Nachhinein dann durchliest, der quasi an dem Tag einen eigenen Tag hat und eine eigene Emotion an dem Tag und dass ich vielleicht auch ein bisschen darauf achte, dass ich gucke, wie ich diesen Menschen besonders gut stimme, blöd gesagt.
Ja, aber es ist richtig, das richtige Ansatz, denke ich, genau.
Ja, also ich wollte gerade eigentlich noch sagen, oder ich wollte eigentlich fragen, wenn wir uns jetzt mal die Klausursituation vorstellen, haben Sie da irgendwie prinzipiell so, also Sie haben ja mit relativ vielen Leuten schon zusammengearbeitet und ja, würden Sie irgendwie vorschlagen, wie man den Sachverhalt zum Beispiel markieren soll? Soll man das mit Bleistift machen, mit Marker? Oder wie macht man die Skizze? Und wie viel Zeit sollte man dafür in Anspruch nehmen? Sowas würde, glaube ich, unsere Zuhörer auch interessieren.
Klar. Vorweg auch hier wieder, das ist natürlich auch personenabhängig. Ne? Also das, was ich jetzt Ihnen erzähle, sind Tipps, Erfahrungswerte, die man so hört. Es gibt ja völlig verschiedene Ansätze, wie man da rangeht. Also das Wichtigste ist natürlich in beiden Examen die Sachverhaltserfassung. Das ist ganz klar. Mein Tipp ist es immer, das sage ich auch bei mir in meinen Kursen, lesen Sie den Sachverhalt erstmal einmal in Ruhe durch. Einfach nur durchlesen, um einfach mal zu wissen, um was geht es überhaupt grob. Also noch nichts an den Rand schreiben, das würde ich im ersten Examen genauso sehen. Also egal, ob erstes, zweites, einmal den Sachverhalt komplett lesen, einfach nur mal lesen, einfach mal sacken lassen. Und dann beim zweiten Durchgang die ersten entweder Markierungen machen. Es gibt ja Leute, die haben da verschiedensten Marker dabei mit Farben. Da gibt es Techniken, dass man sich sagt, irgendwelche Aspekte male ich so an, so an. Manche Leute streichen es nur an, manche schreiben sich nur Sachen am Rand. aber es gibt der Sache eine Struktur. Also das Wichtige ist, egal wie Sie es machen, Sie müssen dem Sachverhalt spätestens beim zweiten Durchlesen gedanklich eine Struktur geben, dass Sie daran auch Ihre Lösungsskizze entwickeln können. Ja? Und ich habe das immer gesehen, weil die Sachverhalte sind ja im ersten Examen mit abzugeben und die werden ja mit eingereicht in die Korrektur. Man darf da, also die liegen halt drin, die werden nicht mitkorrigiert. Übrigens die Lösungsskizzen auch nicht, die dürfen nicht beachtet werden, aber man sieht sie ja halt trotzdem. Ja, und da ist halt wirklich aufgefallen, wie verschieden die Leute rangehen. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Leute, die den Sachverhalt sehr genau bearbeitet haben, dass die regelmäßig weniger Probleme übersehen haben, als die, die, das ist mein Eindruck, das ist einfach vielleicht auch nur ein Eindruck, aber als die, die ja wenig, sagen wir mal, im Sachverhalt schon irgendwas bearbeitet haben durch handschriftliche Anmerkung oder sogar Markierung. Ja, also ich glaube schon, dass eine richtige Sachverhaltsdurchforstung, ja, dass man dann schon auch vielleicht Probleme besser rausarbeiten kann, die dann in Lösungsskizze nicht fehlen. Ja.
Also ich kann aus persönlicher Anekdote mal sagen, falls es jemand interessiert, wie ich meine Klausuren mache. Also ich versuche immer darauf zu achten, dass ich, wie Sie schon sagen, einfach mal den Sachverhalt am Anfang durchlese. Um mal zu kapieren, welches Thema haben wir überhaupt. Beim zweiten Mal mache ich es dann so, dass ich mir dann nochmal quasi den Bearbeitervermerk durchlese und gucke, was ist überhaupt die Frage. Dann auch markiere beim zweiten Mal durchlesen, dann nochmal ein drittes Mal durchlesen und dann beim dritten Mal durchlesen quasi an meine Markierungen Notizen machen. Also ich hab, das ist eine Methode für mich. Ich weiß nicht, ob das jemand mal ausprobieren will.
Also bei mir ist das halt so, ich lese zuerst die Fallfrage zum Beispiel. Vor allem auch im öffentlichen Recht finde ich das eigentlich ganz gut. Aber ja, ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Wichtig ist halt, das können wir vielleicht hier noch kurz zusammenfassen, dass man, also wie Sie schon sagen, je genauer man den Sachverhalt eben durchforstet, je genauer man sich vielleicht auch noch Anmerkungen dazu schreibt, desto weniger schnell übersieht man ein Problem.
Genau.
Ja.
Und noch kleiner Tipp vielleicht, weil doch viele Klausuren auch gerade im ersten Examen oftmals auf chronologische Abfolgen ausgelegt sind. Es ist wirklich so, dass sich regelmäßig lohnt, die Mühe zu machen. Es kostet dann ein bisschen Zeit, aber es ist für die Struktur und auch für die Sichtweise gut, auch weil es bildlich ist, sich einen Zeitstrahl zu machen. Also es ist tatsächlich so, das mache ich mir heute noch in der Praxis so. Ja, wenn ich einen sachenrechtlichen Fall habe zum Beispiel, ja, oder auch andere Fälle, wo es darauf ankommt, wann ist was abgetreten worden, ich male mir einfach ganz banal bildliche Zeitstrahl. Das kann man sich viel besser verbildlichen. Oder wenn Sie mehr Personenfeldes haben, das sind alles so Dinge, die Visualisierung hilft, um dann letztlich die Struktur für eine ordnungsgemäße Lösungsskizze und dann natürlich auch das Erfassen der Klausur selber zu bekommen. Ne?
Ja, also gerade im Sachenrecht und gerade im Schuldrecht, wenn wir dann, was weiß ich, im Bereicherungsrecht irgendwelche Anweisungsfälle haben oder irgendwelche, vielleicht im öffentlichen Recht auch irgendwelche Fristen, die eingehalten werden müssen, habe ich auch gemerkt, dass es mir extrem hilft, so eine Skizze anzufertigen. Ich muss aber auch sagen, dass ich das nur mache, wenn es quasi relevant ist. Also es gibt ja durchaus Sachverhalte, wo die jetzt etwas simpler sind, sage ich mal, und wo jetzt diverse Angaben wie jetzt irgendwelche Fristen etc. nicht so wichtig sind. Da habe ich gemerkt, dass ich besser damit fahre, wenn ich das weglasse. Aber ich könnte es ja eigentlich mal noch mal ausprobieren, es anders zu machen quasi. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang zu der Frage, wie fertigt man eigentlich am besten eine Skizze an? Sie haben jetzt gerade schon damit angefangen, man kann sich vielleicht ein kleines Bildchen zeichnen, sage ich mal. Man in Dreiecksverhältnissen kann man sich ja man kennt ja dieses klassische Bild, wenn man dann drei Linien hat im Dreieck und dann malt man sich vielleicht schon die entsprechenden Normen an die Seite. Wie würden Sie denn sagen, wie sieht denn so eine gute Skizze aus für eine Klausur?
Also eine gute Skizze ist eigentlich sogar, auch wenn es lapidar klingt, so kurz wie möglich, weil es ist ja das, was Sie noch schreiben müssen. Das heißt also, es wird ja auch in beiden Examen nicht bewertet, ganz offiziell, das ist die offizielle Aussage, auch wenn man als Korrektor mal reingucken kann und guckt, hätte er das vielleicht gesehen, alles klar, aber trotzdem ist es so, die darf Sie nicht zu viel Zeit kosten. So. Und dementsprechend sage ich immer, und das gilt für beide Examen, ja, ganz klar, Lösungsskizzen sollten aussehen wie früher die Inhaltsverzeichnisse von einer Hausarbeit. Das heißt, Sie haben Oberbegriffe und mein Tipp ist es dann immer, und das gilt auch wiederum für beide Examen, dass Sie dann die Aspekte, die aus dem Sachverhalt für Sie problematisch sind, versuchen, unterhalb dieser Überschriften zu verorten, ohne jetzt eine zu detaillierte Lösungsskizze zu machen. Also, weil, nochmal, das bringt Ihnen nichts, das kostet Sie nur Zeit, Sie schreiben die Dinge vielleicht doppelt und dreifach und Sie müssen versuchen, Ihnen eine Mindeststruktur zu geben, die Ihnen ermöglicht, die Klausur dann genau ersten Examen durch Gutachtenstil umzusetzen. Und zwar natürlich auch im Detail. Ne? Jede Norm zu subsumieren, zu zitieren, jedes Merkmal zu subsumieren. Nur Es gibt Leute, die sagen, ich kann mir den Rücktritt, die 7 oder 8 Voraussetzungen teil nicht merken. Die müssen sich vielleicht aufschreiben. Ja, ich hatte das Glück, dass ich zum Beispiel das immer wusste und ich musste mir nur hinschreiben, Rücktrittproblem, Rücktrittserklärung ausreichend, Fragezeichen. Also, dass man sich, ne, also einfach vielleicht so Brainstorming-mäßig was ranschreibt. Also, das ist so ein bisschen die Frage, wie sicher fühle ich mich? Aber eins ist ganz klar, es muss, so blöd es klingt, so knapp und kurz wie möglich sein, damit sie wenig Zeit verlieren. Also deswegen mein Tipp ist immer so als Richtwert, so ähnlich wie eine Art wie so ein Inhaltsverzeichnis, nur die wichtigsten Punkte und nicht die Details sozusagen. Ja.
Ich glaube, was viele auch im ersten Examen halt, also wo das Problem liegt, ist, dass man halt in der Aufregung sich die Skizze anfertigt und wenn die dann zu knapp ist, dass man dann zum Beispiel, wenn man dann gerade in diesem Schwerpunkt ist, der halt dann auch die Punkte bringt, dass man vielleicht die Meinung nicht mehr so richtig drauf hat oder dann erst so Stunde 3 oder Stunde 4 der Klausur wirklich dann nochmal nachdenken muss, wie baue ich das jetzt am besten auf, dass das vielleicht so das Problem ist. Also deswegen machen sich die Leute so lange Lösungsskizzen.
Ja, das meine ich ja auch eben, das ist es ja auch wichtig. Jeder muss sich ja in seiner Examenssituation wohlfühlen. Es bringt ja nichts, wenn er sich einredet, der Herr Dr. Schnur hat mal im Podcast gesagt, das macht man so, und dann versaut er seine Klausur damit. Ne? Also ich sage mal, Sie müssen natürlich hier Ihren Weg finden. Aber eins ist klar, auch in einer Situation, dass ich sage, ich muss mir Argumente aus dem Sachverhalt rausschreiben, ja, oder ich muss mir das Rechtsproblem, den Streitstand anmerken und da vielleicht auch Argumente, kann man alles brainstormingartig machen, also eher spiegelstrichartig. Also glauben Sie mir, wenn man das trainiert, kann man das auf ein Minimum an Zeitaufwand reduzieren. Und ich glaube, dass es bei vielen das Problem ist, dass die Lösungskissen, ich habe es ja gesehen teilweise, die dann beigefügt waren, viel zu ausführlich waren. Und dann, ne, klar, die fühlen sich damit noch sicherer. Nur was bringt es Ihnen, wenn Sie von der Lösungskizze nur 2/3 überhaupt auf Papier bringen können, weil die Zeit vorbei ist? Also das ist der Punkt. Ne? Das darf man nie vergessen.
Ich habe jetzt in letzter Zeit bei den Probeklausuren tatsächlich angefangen, mir quasi, wie Sie schon gesagt haben, so ein bisschen die Skizze runter zu schreiben und dann bei Definitionen quasi die zu markieren. Also das Wort, was ich dann definiere, zu markieren, weil ich gemerkt habe, dass ich, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ein bisschen zu wenig darauf achte, manchmal den Gutachtenstil einzuhalten bei unproblematischen Sachen. Und dann habe ich quasi angefangen, mir in der Skizze bereits die Wörter, die ich dann nachher definieren will, unbedingt noch zu markieren. Da habe ich gemerkt, dass es mir enorm viel hilft, wenn ich dann während der Bearbeitung quasi auf meine Skizze gucke und dann diese Farbe sehe und dann denke ich einfach nur, okay, nicht vergessen, definieren dann gleich. Und Meinungsstreitigkeiten mache ich eigentlich in der Skizze kaum. Also dann schreibe ich ein P hin, also ein kleines P in einem Kreis und das dieses Symbol ist in meinem Gehirn schon automatisch Meinungsstreitigkeiten, weil es ja schon, also bei unserer Uni war es schon immer so, dass quasi dieses P in einem kleinen Kreis offizielles Symbol dafür war, dass da ein Streit ist.
Ja, und das ist, was Sie jetzt beschreiben, trifft eigentlich auch vom Grunde her auch das, was ich vorhin auch ein bisschen rüberbringen wollte. Jeder muss, wie gesagt, ich betone es nochmal, gucken, wie er am besten mit klarkommt, aber das ist die Technik, die auch ich damals in beiden Examen übrigens auch präferiert habe. Dazu muss man natürlich auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich weiß auch die Voraussetzungen quasi im Kopf, ich muss sie nicht visuell vor mir haben. Aber das, was Sie mit der Markierung gemacht haben, das ist so das Klassische, so die Eselsbrücke, die man sich baut. Und das ist ganz wichtig, weil Sie dürfen eins nicht vergessen, das muss man klar sagen, auch wieder für beide Examen, aber gerade für das erste, weil man ja noch gar keine so große Prüfung vor sich hat. Das zweite ist zwar technisch vielleicht anders, aber Sie haben ja schon einmal diese große Erfahrung gemacht. Ja, das ist nochmal eine neue Erfahrung und es wird nicht besser, kann ich Ihnen sagen, glaube ich, aber es ist meine Erfahrung. Und im ersten sind Sie sehr nervös auch, und es wurde natürlich auch, aber trotzdem, Sie haben noch keinen Erfahrungswert. Und ich glaube, dass so Eselsbrücken auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Deswegen also kann ich nur an jeden appellieren, vorher sich über zu überlegen, was technisch einem am meisten hilft. Und wie gesagt, wenn die Lösungskizze dann etwas ausführlicher wird, dann ist es so, weil man muss sich selber in der Situation gut fühlen und ne, das ist der Punkt, man muss selber für sich ausloten, was der beste Weg für einen ist.
Und da kommen wir dann auch wieder aufs Thema zurück, Klausuren schreiben, Probeklausuren schreiben. Also ich habe auch gemerkt, desto mehr man schreibt, umso mehr merkt man selbst, wo noch die eigenen Probleme liegen, wo man vielleicht noch etwas bereits bei der Skizze schon verbessern kann, sodass man vielleicht dann später den Sachverhalt besser oder beziehungsweise die Klausur besser ausformulieren kann. Und sowas lernt man halt einfach nicht, wenn man nur das materielle Wissen auswendig lernt, wenn man den ganzen Tag quasi zu Hause sitzt und nur irgendwelche Meinungsstreitigkeiten lernt.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass man eine Routine Auch im ersten Examen wird zwar Wissen abgefragt, aber auch da kann mal was drankommen, was Sie vielleicht gar nicht gelernt haben, also als Meinungsstreit, aber Sie merken bei der Subsumption, also ich sage ja auch immer wieder, auch fürs Zweite, wenn man einen Sachverhalt sauber subsumiert, dann bemerkt man oft ein Problem an der Stelle, ohne dass man den Streit kennt. So, und ich glaube einfach, dass diese Routine, auch genau das rauszufiltern, das haben Sie nur, das ist meine persönliche Meinung, das kann man auch anders sehen, wenn man adäquat genug Klausuren schreibt. Ob das jetzt 100 sind oder 50, das ist, also diese Theorien, die es da gibt, die da auch im Internet, auch in Instagram, was manchmal liest, auch so, ja, ich bin auch ein, verfolge das sehr gerne und folge auch vielen Leuten, nicht nur Ihnen natürlich, sondern auch anderen so, weil ich da sehr interessiert bin, ja, es ist für mich alles auch ein bisschen Fortbildung, aber wenn ich da manchmal höre, was da für Theorien umkreisen, da schüttle ich manchmal einfach nur den Kopf. Also vom Grunde her ist es so, viel Klausuren schreiben ist relativ, es geht ja auch um die Qualität, das heißt, wie schreibe ich die Klausur, wie bearbeite ich die nach, ne? Also eine Klausur schreiben ist das eine, aber A, Nacharbeiten an der Klausur, auch das gilt für beide Examen, das ist A und O. Ohne Nacharbeitung bringt die Klausur nur 30%. Ne? Die Fehler auszumerzen, sie vertiefen, materiell fürs Erste insbesondere. Ne? Und das, also, das sind alles so Dinge, die wichtig sind. Und ob ich dann schreibe ich lieber 30 Klausuren oder 40, aber habe die super nachgearbeitet und kann das auch alles als 100, die ich quasi gefühlt jeden Tag eine neue schreibe und die nach 3 Wochen vergessen habe, was ich da eigentlich gemacht habe mal.
Ja, genau, darauf wollte ich auch noch hinaus, wollte ich auch noch fragen, wie das denn mit der Nacharbeitung der Klausuren aussieht. Sie machen das ja bei sich quasi im Kurs, in einem Einzelgespräch, wenn ich es richtig verstanden habe, in einem Call.
Es ist so, dass ich zurzeit also 2 Ebenen habe. Es gibt einen sozusagen Online-Kurs in der Gruppe, den ich anbiete, und es gibt aber auch noch diesen Face-to-Face sozusagen, das heißt Einzelunterricht quasi mit Klausurbesprechung, weil es halt für viele Leute am effektivsten ist, weil ihre persönliche Klausur mit allen persönlichen Fehlern besprochen wird. Ich versuche auch in der allgemeinen Besprechung alles anzusprechen, weil ich auch die Fragestellungen regelmäßig kenne. Ich bin ja schon 15 Jahre auch Repetitor jetzt, also man mit der Zeit lernt man das, aber mein Eindruck ist halt, dass auch gerade diese individuelle Besprechung für viele Leute auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert gibt, ne?
Ja, das ist ja immer so bei Klausuren, wenn man dann die Randbemerkungen hat und so ein bisschen diesen Text, den man dann am Ende immer dran angeheftet bekommt, das hilft bedingt, sage ich mal. Also man kann schon damit arbeiten und man merkt auch schon, wo die eigenen Fehler waren, wenn man die Lösungsskizze da hat. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn man das dann nochmal vielleicht in einem privaten Gespräch, sage ich mal, mit dem Korrektor bespricht, dass es nochmal einen Mehrwert liefert. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also mich würde eigentlich nochmal interessieren, wie Sie jetzt konkret zum Beispiel eine Nachbearbeitung aufbauen würden. Also jetzt, sage ich mal, auch fürs erste Examen. Das würde mich mal interessieren, weil bei mir war das jetzt so, ich habe mir eine Liste auf Word gemacht und dann immer alle Fehler eingetragen und so, wie man das halt richtig machen würde. Also 2 Spalten. Ja, das ist es eigentlich. Ich weiß nicht, wie Sie das dann machen.
Also erstmal ganz wichtig, um das überhaupt richtig nachbearbeiten zu können, meine ich, ist es ganz wichtig, sich möglicherweise, wenn es möglich ist, da wo Sie studieren oder technisch jetzt auch wegen Corona, ist ja klar, das ist alles eingeschränkt, hat natürlich auch seine Vorteile jetzt. Das Online sozusagen wird ja immer größer und die Leute merken auch, wie effektiv das sein kann. Aber eins ist ganz klar, ich würde Ihnen immer raten, fürs Erste, genau fürs Zweite, suchen Sie sich einen Klausurenkurs, wo Sie auch eine Besprechung haben. Jetzt nicht nur individuell, sondern einfach eine Besprechung. Also das heißt, wo auch meinetwegen 100 Leute drin sitzen können, aber wo Sie auch mal eine Frage stellen können. Natürlich kommt es auf den Dozenten an, das ist ja gar keine Frage. Aber trotzdem, weil erst dann können Sie quasi bereits über die Besprechung schon eine gewisse Fehlerquelle oder Fehlerquellen rausarbeiten und sich für sich bewerten und auch im Endeffekt nacharbeiten. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn Sie dann die Nacharbeit für sich machen, ist immer auch mein Tipp, das nie zu schnell zu machen. Also Sie haben die Klausur, jetzt gehen wir davon aus, Sie haben einen Klausurenkurs mit Besprechung, ja, an der Uni, im Klausurenkurs, egal wo. Und dann würde ich die Klausur sprichwörtlich einfach nach der Besprechung, haben Sie ja schon ein bisschen was bekommen, mal sacken lassen. 1, 2 Tage. Und dann würde ich mich an einem anderen Tag nochmal hinsetzen und würde die Klausur wirklich nochmal sauber nacharbeiten, indem ich sage, so wie Sie gesagt haben, Fehlerskript vielleicht sogar, wie man es nennen will, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wie hätte ich es machen müssen. Ja? Weil dadurch fokussiert man sich oder schult auch nicht nur das, dass man die Fehler, sondern man sieht ja auch, was man gut und richtig gemacht hat. Also dann vertieft das Wissen, wie es weiter genauso laufen soll, nämlich richtig. Und man versucht auch auszumerzen die Fehler. Denn das Ziel muss sein, durch eine Klausur, die sicherlich Fehler beinhaltet, auch diese Fehler im Examen nicht mehr zu machen. So. Und deswegen also denke ich, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, gibt es viele, die machen sich in einer Art Fehlerskript oder so ein Skript sozusagen selber, erstellen sich das. Wichtig ist einfach, dass man in Ruhe das nochmal vertieft nacharbeitet, vielleicht auch mal Entscheidungen nochmal nachliest. Gerade im ersten Examen wird ja viel Wissen abgefragt und dann kann man nochmal vertiefen, indem man vielleicht nochmal was nachliest. Aber wichtig ist einfach, die Fehler raus zu suchen und zu sagen, okay, was hätte ich da anders machen müssen?
Ich kann da auch übrigens, falls irgendwelche Leute zuhören, die jetzt im Moment noch nicht in der Examensphase sind, weil es sind auch noch ein paar von unseren Zuhörern, man kann damit schon ruhig zu früh anfangen, sage ich mal, weil ich, kleine Anekdote, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Studenten, Studierende mich inbegriffen in den ersten Semestern, wenn sie die Klausur bestanden haben, nicht in die Nachbesprechung gehen, sage ich mal. Also bei uns war das immer so, dass quasi nach der Ausgabe der Klausuren eine Klausurbesprechung im großen Vorlesungssaal gab und dann sind halt alle immer rausgerannt in dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass sie die Klausur bestanden haben. Und jetzt so rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass es fast schon sinnvoller wäre, wenn man sich trotzdem in diese Nachbesprechung schon setzt, weil die Fehler, die man macht, habe ich schon gemerkt, die ich zum Beispiel im ersten Semester gemacht habe, an die kann ich mich heute noch erinnern, ohne dass ich die jemals nachgearbeitet habe, weil das einfach ein bisschen, also es ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen wie wenn man in einem Hund irgendwie laut wird, dann merkt er sich das auch, so unter dem Motto, wenn man Fehler macht, dann kriegt man auf die Finger und dann merkt man sich das viel besser.
Also da kann ich sagen, genau das, gut, dass Sie das aufgreifen, wollte ich eigentlich sowieso schon von selbst vorhin sagen, man kann nicht früh genug damit anfangen. Also diese technische Herangehensweise muss man auch für seine Scheinklausuren. Und ich habe ja in der Zeit studiert, das muss ich ja mal ganz offen sagen. Also das, was ich gemacht habe, und Jura ist schwer, auch damals war Jura schwer, aber das Studium selber war ein Low-Budget-Studium. Wenn ich sehe, was heute alles die Leute machen müssen an Scheinen, Zwischenprüfungen, das gab es bei uns nicht. Wir konnten theoretisch damals, muss man mal klar sagen, also wir hatten damals die Möglichkeit, x-mal den Schein zu schreiben, und wenn wir halt 10 Jahre dafür brauchen. Aber also ne, heute wird ja, wie man so schön sagt, gesiebt und ziemlicher Druck aufgebaut, auch zeitlich, dass man das in einen gewissen Zeitraum schaffen muss. Und auch dann mit dem ganzen Sonstigen, was sie alles anscheinend machen müssen, da habe ich auch Respekt vor, muss ich wirklich sagen. Also meine Studienzeit war dagegen wirklich, muss man echt klar sagen, deutlich leichter. Und gerade deswegen aber, weil es so professionalisiert alles ist, also finde ich, es ist sehr professionell alles, aber es fängt sehr extrem früh an mit diesem professionellen Denken, mit den Strukturen. Man hat weniger Freiräume. Finde ich halt, dass man genau deswegen aber auch so früh anfangen musste, schon im Hinblick darauf zu denken, sich immer weiter fortzubilden und die Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr zu machen. Deswegen kann ich dem vollkommen zustimmen. Man sollte schon bereits im ersten Examen bei den kleinen Scheinen oder was auch immer sofort anfangen, egal was man macht, das ausreichend adäquat nachzuarbeiten, definitiv.
Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich kann es mir auch vorstellen, ich kann es auch aus Erfahrung sagen, dass es sehr schwierig ist, vor allem in den ersten Semestern schon auf so Erfahrungswerte zu hören, und ich habe das damals auch schon immer gesagt bekommen, dass man es doch bitte machen soll, und dann haben wir es doch nicht gemacht, aber man kann es halt nicht ändern.
Mir ging es nicht anders, ja, ja. Kann ich nicht sagen. Also wenn meine Scheine dann bestanden waren oder ich zufrieden war, also das, was ich vorhin gesagt habe, da finde ich mich auch wieder, das ist ja klar. Aber man, gerade deswegen kann man ja den Leuten das, denke ich, auch mitgeben, weil man einfach im Nachhinein, wie Sie es gerade gesagt haben, merkt, dass das ein oder andere sozusagen Bonus wäre dadurch sicherlich positiv rausgekommen, ganz klar.
Jetzt nochmal eine ganz andere Frage, die jetzt gerade nicht zum Thema passt, aber die ist mir gerade noch eingefallen, und zwar, während man eine Klausur schreibt, hat man ja auch eine gewisse Ausdrucksweise, die man einhalten sollte. Also es gibt ja dieses berühmte A, was dann daneben geschrieben wird, wenn man mal irgendwie eine Ausdrucksweise sich vergriffen hat. Wo würden Sie sagen, ist da eine gute Spanne zwischen ich schreibe, ich benutze gute Ausdrücke und ich schreibe auch nicht zu gestelzt, weil ich habe das Gefühl, es gibt so einen Moment, den man manchmal verpasst, wo man dann als Student vielleicht ein bisschen zu gestelzt schreibt, wo man Worte benutzt, die man im normalen Leben eigentlich nicht benutzen würde. Und würden Sie sagen, als Korrektor merkt man das, wenn derjenige, der gerade eine Klausur schreibt, Wörter benutzt, die er quasi eigentlich nur auswendig gelernt hat? Ich weiß nicht, ob Sie die Frage verstehen, ob die verständlich ist.
Ich verstehe die Frage, ja. Aber ich sage ganz offen, also mein Erfahrungswert ist eigentlich, also entweder die Leute haben das gut kaschiert oder so, also ich hatte nie diesen Eindruck, da schreibt jetzt jemand irgendwas hin, obwohl es gar nicht sein Schreibstil ist. Also was ich also oft gemerkt habe und auch kritisiert habe, also gerade Ausdruck, was Sie gesagt haben, das ist so ein typischer, klassischer Korrektorenbegriff, der am Anfang steht, A oder Ausdruck, so, ne? Das ist halt andersrum eher, also nicht gestellt, sondern wenn die Leute quasi, und das meine ich jetzt gar nicht respektlos, aber einfach nicht auf juristischer Ebene formulieren, sondern ich sage jetzt mal wie am Stammtisch, also so einfach nicht auf dem Niveau, wie man das im Examen erwartet. Das passiert nicht oft, Gott sei Dank, aber es passiert. Dass es andersrum ist, dass es gestelzt wird, habe ich so persönlich, jetzt, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, eigentlich nie, zumindest in Erinnerung jetzt, das gehabt, dass das so war. Aber ich kann nur eins sagen, man erwartet ein Stück weit, dass sie natürlich als Jurist sich auch sehr, sag jetzt mal, gebildet ausdrücken. Ja, also das ist, die Sprache ist ja auch ein Mittel. Manche sagen ja sogar in der Praxis, die Sprache und auch die schriftliche Sprache, also die Schrift, das Schreiben ist eine Waffe, passt schon, sagen manche. Ja, also es kommt drauf an, ne? Da gibt es also Leute, gerade als Richter sieht man das ja jeden Tag, es gibt Schriftsätze, die sind ganz toll, es gibt Schriftsätze, da verstehen sie gar nicht, um was es gehen soll. Also nur mal als Beispiel. Und deswegen, also das schriftliche Verfassen ist schon sehr wichtig und deswegen würde ich sagen, gestellte Sprache, wenn ich das jetzt mal so übersetze, meint es dann sicherlich einfach eine sehr formalisierte, hochstilisierte Sprache, ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg, aber immer noch besser, finde ich, als zu banal zu formulieren, weil das stößt die Korrektoren auf, wenn einfach quasi, wenn man das Gefühl hat, da hat jemand quasi mit seiner Mutter einen Brief geschrieben und erzählt ja irgendwas Juristisches. Also ich sag jetzt mal, ne, das ist das Problem. Es soll nicht respektlos klingen, aber es ist tatsächlich so, weil man, das ist Teil der Bewertung auch, ja, wie ich etwas formuliere, das muss man schon sagen.
Und im Endeffekt ist es ja auch Teil der Ausbildung. Also man soll ja auch irgendwann dann quasi, man wird ja quasi zum Richter ausgebildet und man soll ja dann auch irgendwann in der Lage sein, solche Texte zu verfassen, ohne dass man dann immer in Google Synonyme für irgendein Wort eingeben muss. Und das, wie bei allem im Leben, wenn man es wirklich gut lernen will, fängt schon ganz früh an und muss man immer wieder lernen, muss man immer wieder anwenden.
Genau, das sehe ich genauso wie Sie.
Also, wir sind eigentlich durch mit unseren Fragen. Wir bedanken uns jetzt schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich denke, wir können auf jeden Fall was mitnehmen aus diesem Gespräch. Also erstmal danke für die Zeit. Ne?
Auch vielen Dank von mir. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es sehr nett und fühle mich auch geehrt, dass Sie mich da angesprochen haben. Mich freut es auch immer sehr, wenn auch bei mir jetzt, bei mir in meinem Account, wenn ich wirklich auch positive Feedback bekomme. Ich mache das gerne, aber macht es halt umso lieber, sage ich jetzt mal, und immer sehr gerne, wenn man auch das Gefühl hat, die Leute sozusagen ziehen da was draus. Ne? Und deswegen, also von daher, also nochmal vielen Dank für das Gespräch hier auf jeden Fall.
Vielen Dank auch von unserer Seite. Ja, wenn Sie jetzt noch irgendein Thema für irgendeine Klausur hätten, können Sie es gerne ansprechen. Ansonsten würden wir uns, glaube ich, aus dieser Woche dann schon verabschieden.
Genau, also vom Prinzip her denke ich, wir haben jetzt relativ umfassend alles besprochen. Und ich glaube, wenn man sich das angehört hat, kann man zumindest mal was mitnehmen, wie man so schön sagt.
Okay, dann sagen wir jetzt schon mal den Podcast-Zuhörern Tschüss, würde ich sagen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.
Schaut gerne auch bei Assessoren-Klausurenkurs vorbei.
Ganz wichtig, sorry, habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich alles in die Beschreibung dann packen werde von der Podcast-Folge. Also dann könnt ihr, ich weiß nicht, bei Spotify muss man das, glaube ich, aufklappen, könnt ihr dann die URL sehen und natürlich auf Instagram. Ja. Verlinken.
In dem Sinne hören wir uns nächste Woche.
Tschüss.